Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
30 Jahre ist es her, August 1992. Mehrere hundert Randalierer greifen tagelang die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern, an. Und auch das Wohnheim daneben für Vertragsarbeiter aus Vietnam. Sie werfen Molotow-Cocktails, setzen das Haus, in dem die Aufnahmestelle ist, in Brand. Drinnen mehr als 100 Menschen, eingeschlossen in Todesangst. Und rund 3000 Anwohner und andere stehen draußen daneben, applaudieren sogar, feuern die Täter an. Der Pogrom im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Es gibt nach wie vor große Fragen, auch nach 30 Jahren. Eine ist, wie kann, sollte angemessenes Gedenken aussehen? Die Stadt sucht hier nach wie vor nach Antworten. Und an dieser Suche beteiligen sich auch Historiker und Politikwissenschaftler. Katja Bülow berichtet.
Rostock hadert mit seiner Vergangenheit. Als 1992, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, der Mob über Asylbewerber und vietnamesische Vertragsarbeiter herfiel, versagten Politik, Polizei und Zivilgesellschaft gleichermaßen. Heute gibt es die einen, die von dem Thema nichts mehr hören wollen. Sowohl Deutsche, die sich stigmatisiert fühlen, als auch aus Vietnam stammende Rostocker, die nicht immer und immer wieder an das Geschehene erinnert werden wollen. Und es gibt andere, die nach neuen Wegen des Erinnerns suchen. Gudrun Heinrich, Leiterin der Arbeitsstelle für politische Bildung an der Rostocker Universität, sieht das Gedenken im Wandel.
Wir sehen an der Geschichte der Aufarbeitung oder der Beschäftigung mit Lichtenhagen, dass es Wellen gegeben hat. Und natürlich immer um die Jahrestage herum logischerweise die Aufmerksamkeit gestiegen ist und dass die Auseinandersetzung sich verändert hat. Ich will nicht sagen besser oder schlechter, das ist überhaupt nicht mein Ansatz, sondern in der Nähe des Ereignisses war sehr viel Versuch der Rechtfertigung, der Versuch der Erklärung. Und jetzt ist man soweit viel stärker, die viel Perspektivität auch der Betroffenen in den Blick zu nehmen, mit Abstand schauen zu können, auch die Transformationsgeschichte noch mal stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Um den Umgang mit diesem Erbe nicht der Stadt zu überlassen und das Gedenken 2022 zu organisieren, hat sich vor knapp einem Jahr ein Bündnis aus mehr als 20 Vereinen und Institutionen gegründet. Über alle politischen Differenzen hinweg, von der Antifa über Migrantenorganisationen bis hin zu Gewerkschaften und Kirchen. Eine Zusammenarbeit, bei der manchmal heftig diskutiert wurde, sagt Zayed Hashimi von Jugend spricht, einem Projekt junger Geflüchteter.
Das ist auch wichtig, wenn wir mit verschiedenen Ideen, mit verschiedenen Hintergründen da zusammenkommen. Und klar, immer gibt es Fokus von verschiedenen Hintergründen auf verschiedene Themen. Aber am Ende sind wir, unser Ziel ist gleich, ne?
Herausgekommen sind natürlich die üblichen großen Veranstaltungen, zu denen sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angemeldet hat. Es gab Reden, Grußworte, Ausstellungen für Schüler in der Stadthalle. Vor allem aber hat das Bündnis auch viele kleine Aktionen angeschoben, die sich über das ganze Jahr verteilen. Gesprächsrunden, Kinoabende, einen interkulturellen Chor und auch Stadtrundgänge der etwas anderen Art für ganz normale Rostocker, wie den 44-jährigen André Luko.
Ich war damals wohl 11 oder 13 und habe das auch nur so aus dem Fernsehen so ein bisschen mitbekommen.
Auch Angela Nielsen ist mit dabei.
Ich wohne jetzt gegenüber von Lichtenhagen seit 7 Monaten. Und als Anwohnerin interessiert mich natürlich meine Wohnumgebung, auch die Geschichte der Wohnumgebung.
Die Teilnehmer haben sich an der Bushaltestelle direkt vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus versammelt. Eine kleine Gruppe, gerade mal 7 Leute, die genauer wissen wollen, was 1992 an diesem Ort passiert ist. Der Verein Soziale Bildung, der seit 7 Jahren mit Fördergeldern der Stadt das Dokumentationszentrum Archiv Lichtenhagen aufbaut, führt regelmäßig zu Gedenkorten, zu den 6 Gedächtnisstelen, die seit 2017 in der Stadt verteilt sind. Routine ist das bis heute nicht, meint Christoph Schulz, der die Touren mitentwickelt hat.
Oft ist es ja hier in Rostock so, dass biografische Momente einfach vorhanden sind, die wir dann auch mit aufnehmen und auch gerne miteinander dazu ins Gespräch kommen, das diskutieren.
Außerdem fließen aktuelle Forschungsergebnisse mit in die Touren ein. Der Historiker Johann Henningsen versucht beispielsweise herauszufinden, wie es den Sinti und Roma ergangen ist, die am 3. Tag der Krawalle von der Polizei aus der ZAST, der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber, weggebracht wurden. Ein Teil der Geschichte, über den bisher nur wenig bekannt sei. In Rumänien haben er und seine Kollegen Betroffene gefunden, die zum Interview bereit waren.
Und eine Sache, die mir da sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass der Interviewte, der mit seiner Familie in der Zast angegriffen wurde, berichtet, er wird danach mit seiner Familie in ein anderes Lager gebracht und bereits einen Tag später wird auch dieses Lager von rechten GewalttäterInnen angegriffen. Er sitzt mit seiner Tochter im Erdgeschoss des Gebäudes und ein Stein fliegt an ihnen vorbei, der von diesen AngreiferInnen geworfen wird. Und das war etwas, das haben wir bis dahin immer vermutet. Es gab in der Zeit des Pogroms so viele Angriffe auf Geflüchtete und auf Sammellager in Mecklenburg-Vorpommern, dass wahrscheinlich auch die Geflüchteten aus der Zast nach dem Pogrom wieder angegriffen wurden. Und das hat jetzt dieser Zeitzeuge mit seiner Erzählung eben bestätigt.
3 Stunden sind für den Stadtrundgang angesetzt. Gleich zu Beginn sitzt das Grüppchen lange auf der Wiese hinterm Sonnenblumenhaus. Es werden Fotos von damals gezeigt, erzählt, wie die Polizei sich nach der Evakuierung des Asylbewerberheims plötzlich zurückzog und wie die Angreifer daraufhin das Wohnheim der Vietnamesen in Flammen steckten. Die Teilnehmer des Rundgangs ziehen schließlich durch einen tunnelartigen Gang im Haus zu einer Stele, die an all das erinnern soll. Die 67-jährige Angela Nielsen bleibt lange rätselnd vor dem Kunstwerk stehen.
Ich habe gedacht, das ist ein Block, der die Autos daran hindern soll, da durchzufahren.
Während die Gruppe diskutiert, spazieren Journalisten und ein Kamerateam aus dem 11 Stockwerke hohen Plattenbau. Gäste, die rund um die Jahrestage regelmäßig kommen. Das Bündnis Gedenken ist froh darüber, wünschte sich aber auch, den Blick zurück zu verstetigen, zu einer langfristigen Aufgabe von Forschung und Bildung zu machen. Zu tun gäbe es noch genug, meint die Politikwissenschaftlerin Gudrun Heinrich, mit Blick auf Opfer rechtsextremistischer Gewalt, die zum Teil über Generationen hinweg unter dem Geschehenen leiden.
Aus traumapädagogischer Perspektive zum Beispiel das Ganze sich anzugucken, ist für mich was ganz Neues. Und auch die Frage der betroffenen Perspektive, wo wir immer schon versuchen, das viel stärker zu machen, aber ich glaube, dass wir da auch ein Stück weitergekommen sind, die Betroffenen aus der Community selber heraus nochmal sprechen zu lassen, das sind alles Dinge, die jetzt noch verstärkt werden.
Denn Rassismus sei nach wie vor aktuell, in Rostock wie andernorts. Und was die Aufarbeitung angeht, sei die Wissenschaft deutschlandweit noch lange nicht mit ihrer Arbeit fertig. Im Gegenteil, es klinken sich immer mehr Fachrichtungen ein.